Herzlich willkommen bei Opa ohne Ehrfurcht, unserem neuen Podcast, in dem wir nicht unehrfürchtig mit Opa umgehen werden, aber mit unseren Urteilen nicht ehrfürchtig sein wollen. Wir machen einfach das, was wir am besten können. Dani, wir reden über klassische Musik.
Kritisch über klassische Musik,
über Opern, über Stimmen und vielleicht auch über Dinge, die sich Kolleginnen und Kollegen öffentlich nicht trauen auszusprechen. Und es ist super schön, denn wir fangen da an, wo auch unsere Freundschaft, unser gemeinsamer Arbeitsweg angefangen hat, nämlich in Salzburg vor doch schon ein paar Sommern.
Wir sagen nicht, wie viele.
Aber seitdem haben wir ganz, ganz viel gesehen, haben auch schon ganz, ganz viel zusammengearbeitet und natürlich dann auch ganz, ganz viel drüber gesprochen, was wir so gesehen haben. Und das möchten wir jetzt einfach teilen. Und natürlich ist jede und jeder auch herzlich eingeladen, sich einzuschalten. Man kann uns auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen finden. Man kann Podcasts ja mittlerweile auch kommentieren. Also feel free. So, wir sind, als dieser Podcast jetzt aufgenommen wird, in Salzburg zu den Pfingstfestspielen 2026. Und weil wir es beide gesehen haben, haben wir es auch als Aufhänger genommen, uns heute über Il Viaggio a Reims von Gioachino Rossini zu unterhalten. Du warst in der Generalprobe, Daniel, ich war gestern Abend in der Premiere. Soll hier aber nicht irgendwie eine Premierenkritik werden, sondern was uns besonders am Herzen liegt, ist, dass wir mit Werken an und für sich per se ins Gericht gehen, also so wie die damals geschrieben und auch möglicherweise aufgeführt worden sind. Und wir wollen prüfen, ist das heute noch relevant? Kann man das noch so machen? Sollte man das noch so machen? Wie sollte man es machen? Und am Ende fällen wir dann unser Urteil, das da heißt Repertoire oder raus. Daniel, hast du es davor schon live gesehen?
Ja, mehrmals tatsächlich. Vor etlichen Jahren in Barcelona tatsächlich. Das ist eine ganz alte Inszenierung von Emilio Salgi. Und seitdem auch mehrere Male. Also ich war mit dem Werk durchaus schon bekannt. Mhm. Aber es ist natürlich mit der neuen Produktion trotzdem immer etwas Neues. Also
ich habe es tatsächlich noch nie szenisch gesehen. Ich habe es konzertant gehört. Ich habe Auszüge daraus gehört. Und ich habe mich jetzt natürlich gerade deswegen extrem reingelesen. Und habe mich dann schon sehr bestätigt gefühlt, als dass ich ja auch immer so Opernschnellchecks schreibe. Handlung ist hier quasi nicht vorhanden. Das ist
ja
schon
schwierig.
Irgendwie, ja, also mir ist da auch ehrlich gesagt wenig eingefallen, was wirklich auch so wenig Handlung hat wie dieses Werk. Denn im Endeffekt kannst du es in einem Satz erzählen.
Es ist eigentlich keine Handlung, es ist eigentlich einfach eine Situation.
Genau.
Diese Situation ist von Anfang an bis zum Schluss eigentlich dieselbe. Und es passiert aber trotzdem alles Mögliche, aber wirklich Handlungen in dem Sinne gibt es eigentlich nicht wirklich.
Genau, also man kann es in einem Satz eigentlich runterbrechen, die Reise nach Reims scheitert, weil es keine Pferde gibt. Und für mich die eigentliche Handlung sind diese einzelnen Befindlichkeiten einer offensichtlich elitären Adelsgesellschaft.
Genau, und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren und Akteurinnen.
Genau, und was dann auch ganz schnell mal zum großen Thema wird, was auch schon so viel Komik in sich trägt, ist ja zum Beispiel, dass die Contessa, also ein Riesendrama startet, weil der Kleiderkoffer kaputt, beschädigt, weg ist.
Ja, ja.
So, und da ist natürlich Regie gefragt, oder? Was sagst du als Dramaturg, Daniel?
Absolut. Also gerade bei solchen Werken, die eben eigentlich relativ handlungsarm sind, kommt es eigentlich umso mehr auf die Produktion an. Und eben, ich habe ja bereits erwähnt, das Spannende an diesem Werk ist eigentlich diese ganzen Beziehungsgeflechte von eben diversen Adligen und Gästen, die eben dann nach Reims wollen. Und es kommt da ganz auf den Regisseur drauf an, was der dann damit wirklich macht. Weil ansonsten, ich meine, das ist ein sehr langes Stück tatsächlich, für Rossini auch sehr unüblich. Es dauert wirklich gut 3 Stunden. Und gerade der erste Teil ist sehr, sehr lang. Und wenn du da nicht wirklich was draus machst, dann wird's einfach schnell langweilig.
Ja, und das habe ich mich auch gefragt. Also kürzen eigentlich bei dem Werk kein Problem, oder?
Ja, da wäre ich vorsichtig tatsächlich, weil eben ganz viel dann auch in diesen Rezitativen und sonst irgendwo passiert, was dann nachher doch irgendwie wieder relevant ist für irgendwelche Sachen. Also da werden alle möglichen Informationen natürlich rumgeschmissen. Da müsste man wirklich sehr genau schauen, was ist irgendwie nachher noch wichtig und was nicht. Und abgesehen davon, das Interessante ist ja, trotz dieser Länge, es gibt insgesamt 9 Nummern in diesem ganzen Opernabend. Die sind mal länger und mal kürzer. Aber nach Kürzen stelle ich mir tatsächlich schwer vor, weil einfach auch die Menge an Leuten, die da auf der Bühne sind. Also es gibt einen kleinen Chor, es gibt diverse Nebenrollen und dann gibt es im Prinzip diese 10 großen Hauptrollen. Mhm. Und da hat halt jeder dann seine Arie, da gibt es dann Duette und Ensemble-Szenen und so. Und da wird es mit Kürzen, glaube ich, schwierig.
Wobei die Handlung wirklich, also je öfter man es durchliest, es ist auf dem Papier, finde ich, langweilig.
Ja, ja, eben. Also es ist tatsächlich ein Werk, das trotz der tollen Musik und so wenig wirklich von sich selbst gibt, sondern da muss man wirklich, glaube ich, Arbeit reinstecken, damit das funktioniert.
Was ja im Prinzip der Traum eines jeden Regisseurs
ist. Ja, ja, natürlich. Ist. Aber das ist natürlich auch die große Herausforderung. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da Regisseure gibt, die daran total verzweifeln würden, weil es eben schon schwierig ist. Du musst da wirklich was draus machen. Du kannst dich nicht einfach darauf verlassen, dass da jetzt diese Handlung einfach, die du wiedererzählst, von alleine funktioniert. Mhm. Und das ist einerseits sicherlich Reiz, andererseits sicher die große Herausforderung bei diesem Werk.
Also es sind ja insgesamt 18 Rollen, die besetzt werden. Du hast gerade schon gesagt, 10 davon sind Hauptrollen. Das ist eine besondere Situation und das erklärt sich ja auch daraus, warum dieses Werk überhaupt entstanden ist. Denn es ist ja wirklich ein Krönungswerk von Rossini für diesen Karl den Zehnten. Und es ist ein absolutes Sängerschaufenster.
Total, ja. Also es ist tatsächlich, eigentlich, böse Zungen würden jetzt sagen, es ist eigentlich ein Gelegenheitswerk. Also es wurde wirklich für diese Krönung von Karl der Zehnte in Frankreich geschrieben. Und da hat man Rossini einfach alle Möglichkeiten offen gelassen, da alles für ganz viele Sänger zu schreiben. Und das dementsprechend ist auch diese Handlung ein bisschen handlungsarm sozusagen, weil es eigentlich mehr so ein Showcase sozusagen war. Mhm. Und das Spannende ist auch, dass Rossini einen Großteil von dieser Musik, oder gut, das war damals einfach üblich, sozusagen wiederverwertet hat in einer seiner späteren Werke, Le Cantorie. Ja. Und zwar wirklich mehr als die Hälfte. Also ich glaube, von den 9 Nummern sind, glaube ich, 5 mehr oder weniger gleich in Le Cantorie. Nur dort tatsächlich mit mehr Handlung.
Kannst du in der Zeit ja auch absolut machen.
Ja,
weil
ja.
Das ist nicht absolut aufgeschrieben.
Genau, genau. Also das war damals, muss man aber dazu sagen, wirklich, wirklich absolut üblich. Gerade Rossini, er hat wirklich ganz enorm auch bei sich selbst einfach kopiert. Gerade so Gelegenheitswerke, die er dann für irgendeinen Anlass komponiert wurden, hat er dann später einfach, ja, wiederverwertet. Also das war nicht nur bei ihm, sondern generell in dieser Zeit üblich. Es gibt auch bei Bellini das Beispiel, dass er hatte im Prinzip seinem ganzen Leben einen großen Misserfolg. Das war Zaira und die hat er auch dann zu, glaube ich, 3/4 wiederverwertet und daraus wurde dann später I Capuletti Montecchi. Also von sich selbst haben die sowieso alle kopiert und teilweise auch untereinander. Mhm. Also es ist für damals nicht ungewöhnlich. Es ist nur in der Hinsicht lustig, dass er später das in eine Oper einpackt, die dann wirklich eine Handlung hat.
Was ich jetzt tatsächlich nicht gefunden habe, aber vielleicht weißt du das, also wir haben angesagt, dieser Anlass ist die Krönung und deswegen auch eher so Revue oder Gala, wie ja jetzt heute auch viel gemacht wird, Ariengala. Das ist für ein Top-Sänger-Ensemble gemacht, weil diese Arien, die haben es schon in sich. Ich finde auch gerade die Ensembles, das muss passen, das musst
also
du können.
Es gibt ja auch in den Bezeichnungen, die er für die Rollen hat, da ist dann sind ja die diversen Soprane, sind dann Prima Donna Soprano und Prima Donna Contralto und sonst irgendwie. Also da wirklich, es werden absolut erstklassige Sänger da gefragt. Das sind absolute Bravourstücke, also diese Arien sind voller Koloraturen, wie bei Rossini üblich und sonstigen Herausforderungen und auch die Ensembles sind wirklich höchst, höchst kompliziert. Also das ist sehr, sehr, sehr hohes Niveau da. Und da brauchst du wirklich eine Riege an Sängern, die erstklassig ist.
Und jetzt ist interessant, finde ich, dass das schon auch ein Werk ist, das immer wieder auch an kleinen Bühnen wie Landestheatern auftaucht. Ich habe jetzt tatsächlich so eine kleine Produktion noch nicht gesehen. Also ich habe eigentlich die schlechteste Ausgangslage, weil ich sitze hier bei einem Hochglanzfestival und nicht bei so einer kleinen Bühne. Aber was sagst du, Daniel? Ist das machbar oder tut man sich da eigentlich keinen Gefallen, wenn man das nicht mit absoluten Vollprofis aufführt?
Naja, also Vollprofis gibt es ja auch in kleineren Häusern. Das also heutzutage ist man immer der Meinung, quasi nur die großen Stars an den großen Häusern können gut singen. Es gibt durchaus auch an kleinen Häusern Sänger und Sängerinnen, die absolut imstande sind, die Rollen irgendwie gut auszufüllen. Und ich habe es tatsächlich auch etwa hier am Salzburger Landestheater gesehen. Das war eigentlich eine sehr, sehr gute Produktion und wirklich auch auf hohem Niveau. Ich glaube, der Grund, warum das in kleineren Häusern auch sehr beliebt ist, ist einfach, weil es ein Ensemblestück ist. Du musst natürlich das dementsprechende Ensemble dann haben oder die Gäste dazu kaufen, aber du hast natürlich dann wirklich eben 10 ganz, ganz verschiedene Rollen, wirklich vom ganz hohen Sopran bis zu wirklich profunden Bass. Und da kann ein Ensemble wirklich zeigen, was es drauf hat. Und das, jeder hat so seine Arien eben, es gibt diese Duette, es gibt diese Ensemble-Szenen. Das heißt, es ist wirklich ein tolles Ensemble-Stück einfach.
Also, wie du schon gesagt hast, Showcase, zu zeigen, was man kann, ja.
Also drum, also es ist eben dadurch, dass es so handlungsarm ist, hat halt jeder so seine Szenen irgendwie, die teilweise gar nicht wirklich im Endeffekt was miteinander zu tun haben. Und da kann halt jeder zeigen, was er kann.
Ich glaube aber, dass trotzdem auch gerade für, ja, oder vielleicht gar nicht nur für kleine Häuser, sondern insgesamt, dass die Gefahr halt auch drin liegt, wo willst du das überhaupt platzieren? Also jetzt wieder rein in die Inszenierung zu gehen. Du nimmst einen Ort, wo Menschen stranden und ad hoc, ja, das Hotel, das oft genommen wird, das bietet sich ja an, es steht ja auch so in der Handlung drin. Dann, ich glaube, auch diese Landestheaterproduktion war es, wo sie es an einem Flughafen gemacht haben. Das funktioniert. Aber wie absurd kann man das drehen, ohne dass das komplett lächerlich wird? Weil die Handlung per se auch schon dieses ganze Opernwesen, also da jeder Anlass wird genommen, um loszudüdeln und dann werden die Sängerinnen und Sänger besprochen.
Ich glaube, das Spannende an diesem Stück, abgesehen davon, dass es eben so ein großes Ensemble ist, ist, dass du in diese einzelnen Rollen sind ja ganz verschiedene Landsmänner und Landsfrauen. Also du hast da Franzosen dabei, du hast jemanden aus Russland, du hast eine Polin, du hast einen deutschen Baron. Also es ist wirklich ganz multinational und auch das ist eigentlich das Spannende daran, weil Rossini das ja benutzt, um total auf nationale Klischees einzugehen. Also da ist dieser stramme russische Offizier, glaube ich, ist es. Und dann ist diese polnische Edle, die auch so ein bisschen schroff ist und ja, wie man es halt irgendwie so
die kann. Die Französin, die nur an Mode denkt.
Also wird da total mit Klischees gespielt, die im Grunde ja uns auch heute genauso noch bekannt sind. Und das bietet sich natürlich dann auch total an, mit diesen Klischees zu spielen und eben das alles ins Absurde zu bringen. Das ist, und daran liegt eben, glaube ich, auch der Reiz daran, mit diesen Klischees zu spielen und diese Absurdität, die ja bei Rossini auch ganz typisch ist, mit der zu spielen.
Wie sieht's für dich mit Figurenlogik aus? Weil was mich da auch beim Lesen irgendwie massiv gestört hat, war, da wird eigentlich teilweise so eine nette Geschichte angefangen mit diesem Lord Sydney und der Corinna, aber das wird ja nie aufgelöst.
Ja, das ist, ich finde es auch wahnsinnig kompliziert, glaube ich, wenn du das nur, die Handlung unter Anführungszeichen, nur liest, dann finde ich es wahnsinnig schwierig, da wirklich durchzublicken, weil das einfach da ganz viel aus dem Moment passiert und wie eben bei Lord Sydney und Corinna daraus eigentlich im Endeffekt nicht wirklich was passiert. Also es ist da ganz oft irgendwie, dass der eine liebt die andere und aber da gibt's noch einen Anwärter, der die auch liebt und dann wird da herumgekämpft, wen sie jetzt liebt davon und manche werden da näher beleuchtet und bei manchen wird eben nur erwähnt, ja, der Sydney ist hinter der Corinna her, ja. Aber es passiert im Endeffekt eigentlich nichts daraus. Es ist nur so ein Bewunderer, während zum Beispiel bei der Melibea, der Polin, die auch zwei Anwärter hat, die entscheidet sich schlussendlich dann für den Conte di Liebeskopf. Und da werden ganz viele Fässer sozusagen aufgemacht und nicht alle werden dann wieder geschlossen.
Mhm. Wenn du jetzt als Dramaturg an sowas rangehst, wo fängst du da an, diesen Salat auseinander zu klamüsern? Weil du musst ja irgendwie in der Regie dann auch entscheiden, wo lege ich meinen Fokus drauf? Weil es ist ja unglaublich anstrengend. Wir haben schon gesagt, 3 Stunden. Und diese ganzen Nebenbausteine, also das stelle ich mir ja in deinem Job als die größte Herausforderung vor.
Also ich glaube, beim Werk wie dem musst du eben von Anfang an erstmal die Idee haben, wo willst du das spielen lassen? Was ist so der Grundgedanke? Ich fand tatsächlich diese Idee mit dem Flughafen eigentlich ganz spannend, weil das super aufging natürlich. Du hast Leute von verschiedenen Orten, die da zusammenkommen und dann werden halt die Flieger gecancelt, statt dass die Pferde ausgehen. Und das ging wunderbar auf. Ich glaube, du musst da erstmal schauen, wo lässt du es spielen? Wo findet das statt? Es ist ja auch spannend an der Produktion jetzt hier bei den Pfingstfestspielen. Da dass sie eigentlich da teilweise eingegriffen haben und es eigentlich nicht mehr um die Krönung von irgendeinem König geht, sondern am Ende wird statt diesem König die Musik besungen. Und alle reden von La Ceci, was ich sehr passend fand.
Ganz unauffällig.
Das heißt, es wurde nicht von irgendeinem König, der seine Krönung feiert, gesprochen, sondern immer von La Ceci, die Geburtstag feiert. Was ich bin da sehr vorsichtig immer mit solchen Eingriffen, aber das fand ich tatsächlich sehr lustig und sehr passend, weil es einfach den Aufhänger ja ändert und einfach aktueller macht irgendwie. Und die haben das eben dann in einer Hotellobby sozusagen spielen lassen und das funktioniert natürlich auch prima. Also du musst im Prinzip einen Ort finden, wo eben diese ganzen verschiedenen Leute zusammenkommen können und wo dann diverse Liebesirrungen vonstatten gehen können.
Gut, und hier ist es natürlich in dieser Salzburger Inszenierung, weil, wie du sagst, das sich natürlich jetzt auch super anbietet und auch eine Huldigung an Santa Cecilia ist, die sich natürlich auch absolut verdient hat. Denn nein, ironiefrei, ich finde, dass sie das ganz, ganz toll macht. Aber ist es sinnvoll, das so auf eine Figur zu konzentrieren? Weil ich finde nicht, dass Corinna wirklich die Hauptperson ist. Die ist vielleicht die so die Ruhe reinbringt und den Durchblick hat, sage ich mal, und jetzt nicht so das Überdramatische ist, auch wenn es teilweise hier sehr dramatisch dargestellt worden ist, wollen wir gar nicht drüber reden. Aber macht das Sinn, das wirklich auf eine Figur zu konzentrieren?
Ich glaube, also man muss grundsätzlich sagen, diese 10 Hauptfiguren sind doch relativ gleichwertig, aber Corinna sticht da, finde ich, schon ganz grundsätzlich ein bisschen raus, weil alle anderen ihr so ein bisschen huldigen und Corinna ist diese Improvisationskünstlerin, die grandiose, sie singt auch da ihre 2 Arien, die wirklich so total, ja, da bleibt die Zeit einfach stehen. Das sind nur mit Harfe begleitet, sehr, sehr simpel eigentlich, aber gerade in dieser Einfachheit ist eigentlich dann dieser Moment, wo eigentlich jeder die Luft anhält und so, okay, das ist jetzt gerade irgendwie ganz, ganz wichtig, obwohl es eigentlich ja handlungstechnisch überhaupt nicht wichtig ist, es sind wirklich einfach nur 2 Liedchen, die
wichtig,
sie halt singt.
Es ist wichtig, weil du in diesen 3 Stunden auch mal irgendwo durchschnaufen musst und das kannst du genau in diesen
genau, beiden Arien. Genau, aber die stehen, finde ich, schon so ein bisschen raus und dass ich sie als Charakter ist da schon, also ich will nicht sagen, sie ist die große Hauptfigur, weil das gibt die Story ja auch nicht wirklich her, aber sie steht schon irgendwie leicht erhöht im Gegensatz zu den anderen, weil alle da und irgendwie so ja im Huldigen von ihr reden und was denkt Corinna darüber und da und da und da passt's natürlich. Grandios, dass das Cecilia Bartoli selbst macht. Mhm. Das hat, finde ich, da eine ganz andere Dimension von Humor, dass sie als natürlich der große Name und als Intendantin der Festspiele da natürlich diese, sagen wir mal unter Anführungszeichen, Hauptrolle einnimmt. Das macht sie auch. Also
ja, absolut.
Sie steht da auch irgendwie heraus.
Aber also meinst du, man könnte es aus jeder Perspektive, aus jeder Einzelnen, weil ich finde zum Beispiel diesen Lord Sidney wahnsinnig interessant. Mhm. Also da habe ich mir gedacht, das könnte oder würde sich auch irgendwie anbieten, weil ich finde den unglaublich beobachtend. Also ja. Der hat ja auch irgendwie so eine Kommentatorenrolle bisschen, je nachdem wie überverliebt man den dann am Ende des Tages auch darstellt. Aber das würde zum Beispiel auch funktionieren. Aber
ich finde tatsächlich generell die Charakterunterschiede oder die Verschiedenheit der Rollen bei den Herren weniger deutlich als bei den Damen. Ich finde, die Damen sind ganz, ganz extrem unterschiedlich gezeichnet und das wirklich viel mehr als bei den Herren. Ich finde, dass bei den Herren die Unterschiede teilweise ein bisschen verloren gehen. Aber wie du sagst, also gerade Lord Sidney, der ja eben dann eigentlich in der Handlung, abgesehen davon, dass er die Corinna liebt, sonst eigentlich nicht so wirklich involviert ist, sondern ja eben mehr kommentiert. Und auch der Don Profondo, der dann irgendwie dieses Lied hat, wo er dann aufzählt, welche Nationalitäten und Herrschaften und Damen da sich zusammengefunden haben. Vielleicht liegt es eben daran, dass die eigentlich mehr kommentieren und die Damen halt mehr eigentlich ihre verschiedenen Charaktere irgendwie zeigen. Also eben die eine, die modebesessen ist und dann alle ihre Mode verliert, außer auf diesen einen Hut, der dann da quasi als letztes Modeaccessoire übrig bleibt, der dann da ja geradezu geheiligt wird in dieser Arie. Also es ist ganz lustig, auch weil es musikalisch da ganz viel drin steckt, eben die Madame Cortese, die ja dieses Hotel oder dieses Wellness-Hotel da führt, die Tirolerin ist, die dann da wirklich jodelhafte Anflüge in ihren Arien hat. Also das ist alles sehr, sehr lustig und sehr genau eigentlich gezeichnet, auch musikalisch.
Das kam in der Pfingstproduktion
sehr gut durch.
Sehr gut raus. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas. Die ganzen Nationalitäten, das Stück macht mich echt nein, genau, jetzt weiß ich es wieder. Also ich finde schon auch, dass die weiblichen Rollen, die sind schon mit mehr Biss gesegnet irgendwo, ja. Weil, und das ist jetzt auch wieder eine Beobachtung, aber wir haben es einfach jetzt gerade gesehen, deswegen lass uns drüber reden. Die Herren, die sehen sehr gleich aus, die klingen teilweise auch gleich.
Weil du im Grunde halt, du hast halt bei den Herren zwar sehr hohe Stimmen und der Rest sind tief, also ob da jetzt Bariton oder was ist, da war damals auch quasi der Unterschied nicht so enorm. Bei den Damen hast du halt wirklich von einer ganz hohen Sopranistin bis zu eigentlich einem Alt alles. Also ich glaube, das ist stimmlich schon mal ein größerer Unterschied und eben charaktermäßig finde ich schon auch nochmal wirklich viel deutlicher gezeichnet. Eben diese modeverrückte Französin da, diese Tirolerin da, diese wirklich feurige Polin. Also es ist, glaube ich, grundsätzlich auch im Stück einfach so angelegt, dass die Damen ein bisschen präsenter und unterschiedlicher sind.
Also ein feministisches Werk.
Ich weiß nicht, ob ich so weit dann gehen will, aber ja.
Könnte man ja machen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen auch immer das ein bisschen handfest machen im Sinne von gute Beispiele, schlechte Beispiele. Und da hast du jetzt tatsächlich mehr Erfahrung als ich, aber die Pfingstproduktion einfach wahnsinnig präsent. Und wir haben jetzt schon lange geredet und kein einziges Mal über Barry Kosky gesprochen. Als das rauskam, dass er das macht, habe ich mir gedacht, eigentlich kannst du ja keinen besseren Regisseur finden. Weil dieses Revuehafte, Showhafte, absolut, was dieses Ding ja auch irgendwo verlangt, um 3 Stunden unterhaltsam zu bleiben, das kann er ja. Und trotzdem fand ich am Ende, war es zu doll.
Fandest du?
Ja.
Also ich hatte
es hat der Musik Gedanken. Die Butter vom Brot genommen. Also ich wollte so gerne oft mal ungestört zuhören und wenn das hast du ja auch.
Das lässt nicht zu. Das ist ein wilder Ritt. aber ich dachte auch, als ich das gesehen habe, wer, wenn nicht Barry Kosky? Also ich finde Barry Kosky immer gerade bei eben so bei komischen Sachen absolut hervorragend. Ich bin weniger davon überzeugt, wenn er sagen wir mal, seriöse Sachen macht. Aber gerade sowas wie jetzt eben Viaggio, wo er wirklich all seinen Slapstick und seinen Humor reinbringt und natürlich eine Truppe an Tänzern hat, die für eine allerlei Komik da sorgen, passt wie die Faust aufs Auge, finde ich. Natürlich bei dem Stück, wie du sagst, man hatte da wenig Verschnaufpausen jetzt eigentlich, bis auf diese 2 Arien von Corinna, die ein bisschen zum Durchschnaufen Zeit geben, aber ansonsten ist es wirklich ein wilder Ritt, weil du natürlich von der einen Beziehung zur nächsten da gehst und da passiert einfach wahnsinnig viel. Und Barry Kosky setzt da natürlich dann noch einen drauf und macht es wirklich, aber ich finde es sehr kurzweilig und das ist eben die Kunst an dem Stück. Es ist ein sehr langes Stück, gerade die erste Hälfte, die ja mit, ich glaube, fast 2 Stunden und wirklich
ziemlich genau 2 Stunden
wagnerische Ausmaße ja. Hat.
Ach,
die fand ich aber sehr kurzweilig. Und das ist, glaube ich, was, wo man wirklich den Hut ziehen muss.
Ja, verstehe mich nicht falsch, nichts gegen Tempo und das ist super unterhaltend, aber Rossini komponiert da ja auch oder hat da rein komponiert eh schon so viele Slapstick-Momente. Also ich meine, diese Trommeln, wenn es einen hinhaut oder so, das steht da ja. Also das hat sich ja nicht Barry Kosky ausgedacht. Das ist schon, das zeigt schon sehr drauf. So, lach jetzt, das ist lustig.
Das ist wie mit den Schildern, so quasi bitte Applaus oder bitte lachen.
Ja, lach. Ey, das wäre doch mal eine schöne Regie-Idee. So ein Sitcom.
Vielleicht sollten wir mal Regie machen.
Auf dein Regiedebüt warte ich eh schon lang.
Ja, aber ich find eben, das ist eigentlich umso mehr eigentlich gut passt für das Stück. Also Barry Kosky und Viaggio, finde ich, ist eine sehr, sehr, sehr potente Paarung.
Nein, also wie gesagt, vom Unterhaltungswert und auch von der konsequenten Überzeichnung, die er ja wirklich von Anfang bis Ende wirklich konsequent durchzieht. Und das muss man in der Intensität und in dem Tempo auch mal schaffen. Aber ich finde, und das ist allgemein, glaube ich, eine Schwäche von dem Stück, dass das dazu einlädt, das so über zu inszenieren, dass diese Musik, die ja, wenn man sie ohne irgendwas dazu zu sehen hört, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig farbreich und ganz dramaturgisch interessant auch ist.
Ja, das stimmt. Also die Musik gerät da vielleicht hier und da so ein bisschen in den Hintergrund, was aber, glaube ich, ja generell ein bisschen ein Rossini-Problem ist, weil er natürlich in seinen lustigen Werken also diese ganz typischen harmonischen Wendungen überall einbaut. Das ist alles jetzt rein, sagen wir mal, harmonisch-kompositorisch, teilweise sehr simpel. Aber natürlich mit dann diversen Koloraturen und Verzierungen und sonst irgendwie wird das dann sehr kunstvoll. Und so gesehen liegt es, glaube ich, auch ein bisschen an der Musik. So kunstvoll und so schön es wirklich teilweise ist, ist es einfach bei Rossini, bei den seinen lustigen Werken, einfach diese, ja, ich will nicht sagen musikalische Eintönigkeit, aber es ist dann schon immer irgendwie, es sind ja dieselben harmonischen Wendungen, die er immer bringt. Und dann dieses typische leise anfangen und dann dieselben Harmonien immer wieder wiederholen und lauter werden, das ist halt typisch Rossini. Das, so hat er halt geschrieben. Das war auch damals die Faszination an seiner Musik eigentlich, dass es halt trotz seiner Einfachheit wirklich einfach mitgerissen hat. Es gab nicht umsonst damals in Wien so, zu Rossinis Zeiten das große Rossini-Fieber, weil seine Werke wirklich die Leute absolut gepackt haben damals.
Das ist ja interessant. Gell? Also du gehst da raus aus dem dreistündigen Abend, findest die Musik absolut geil und kannst du eine Melodie nachpfeifen? Ich finde, da ist kein Gassenhauer drin. Sag mir einen.
Pfeife schon. Ja gut, aber ich habe es aber natürlich schon mehrmals gesehen. Ich hatte auch diverse Künstler, die diverse Rollen gesungen haben, so gesagt, ich kenne es vielleicht einfach auch zu Bezug. Aber ansonsten, glaube ich, von einem oder zweimal hören wirst du tatsächlich keine Ohrwürmer haben. Das ist einfach, nee, das geht nicht. Mit den ganzen Verzierungen und diesen Koloraturen, da wirst du ja wahnsinnig. Also da kriegst du einen Schwindelanfall nur vom dran denken.
Also die dramaturgische Empfehlung Il Viaggio a Reims funktioniert nur als Revue, als komische, überdrehte Revue?
Ich glaube fast, ja, weil es das Stück einfach, glaube ich, so auch gedacht ist. Es ist halt so so eine Gala im Prinzip. Und dann, durch Zufall hatten die verschiedenen Stücke da durchaus hier und da mal was mit anderen Sachen zu tun, aber im Grunde ist es eigentlich ein Arienabend.
Ist schon interessant, dass das auch erst in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends wieder aufgetaucht ist.
Ja, weil es war tatsächlich verschollen. Es hatte durchaus damals Erfolg, wurde da mehrmals gespielt und dann ist es irgendwo, ich glaube in der Bibliothek, irgendwo in Italien verschwunden. Und da, ich glaube, der Witz daran war, dass es falsch katalogisiert wurde. Und dann ist es halt irgendwie im Nirvana verschwunden und dann eben in den, glaube ich, 70er Jahren ist es wieder aufgetaucht und Abbado hat das dann beim Rossini Festival in Pesaro groß wieder aufgeführt mit erstklassigen Sängern, also Caballé und sonstigen Größen. Und das war, glaube ich, dann eine Co-Produktion, die dann auch nach Wien und sonstige große Städte gegangen ist und seitdem erlebt eigentlich dann wieder so eine Renaissance eigentlich, weil es ja eigentlich wirklich ein lustiges Stück ist.
Rossini, Renaissance, Revue. Und ist es jetzt Repertoire oder raus, Daniel, dein Urteil?
Ich würde sagen Repertoire. Ich bin, weiß Gott, kein Rossini-Fan.
Schön, dass du das jetzt am Ende noch droppst.
Spoiler, ich bin eigentlich kein Rossini-Fan. Aber Viaggio habe ich jetzt eben mehrmals gesehen und finde ich, also man muss bei Rossini, glaube ich, immer unterscheiden zwischen den ernsten und den komischen Stücken. Die ernsten Stücke finde ich tatsächlich ansprechender grundsätzlich. Und von den komischen Stücken finde ich Viaggio eigentlich fast am spannendsten. Trotz der Handlungsarmut, weil es einfach so abwechslungsreich einerseits ist und einfach musikalisch wirklich, finde ich, toll ist. Also auch wenn da nicht groß was passiert, es ist irgendwie ein cooles Werk. Also drum, ich würde sagen Repertoire.
Schließe ich mich tatsächlich an, denn auch wenn es vielleicht jetzt in der einen oder anderen aktuellen Umsetzung Kritikpunkte gibt, was ich ganz stark finde, ist wirklich diese Möglichkeit, ein Showcase draus zu machen, also auch für kleine Häuser, aber bitte mit nicht der überoriginellsten Regieidee ums Eck kommen, sondern einfach eine gute Show machen, denn wir brauchen Tempo und nur dann funktioniert es, weil ansonsten sage ich, raus, weil
ja gut, das ist aber natürlich bei allen Werken so, wenn sie nicht gut gemacht sind, also das eben bringt Herausforderungen, ist aber auch, glaube ich, sehr, sehr dankbares Stück und wenn das richtig gemacht ist, glaube ich, kann es wirklich eine Wahnsinnsexplosion sein.
Ja. Seid ihr da d'accord? Dann freuen wir uns natürlich über Nachrichten. Wir wollen das jetzt hier ganz offen halten. Und Daniel, in diesem Sinne wollen wir unsere erste Folge mit dem Repertoire für Rossinis Il Viaggio a Reims schließen.
Amen.
Dann bis zum nächsten Mal.